Guten Morgen, liebe Geschwister. Freut mich, euch zu sehen. Und ich möchte euch einladen, mit mir auch heute das Markus-Evangelium im 13. Kapitel in eurer Bibel aufzuschlagen und euren Fingern auf die Verse 24 bis 27 zu legen und diese Stelle mal markieren. Also Markus-Evangelium Kapitel 13, die Verse 24 und 27. Wir werden sie gleich lesen, aber das sind die Verse, die wir brauchen. Über diese Verse möchte ich heute predigen. In der letzten Predigt, letzten Sonntag, habe ich euch ein bisschen wieder an den Kontext erinnert, an den Zusammenhang, in dem diese Verse geschrieben sind. Jesus prophezeite den Jüngern die Zerstörung des Tempels und die Zerstörung Jerusalems. Und um ihnen eine rechte Sichtweise all dieser Dinge zu geben und was das Ende der Zeit bedeutet, hat er sich Zeit genommen, ihnen zu sagen, dass mit der Zerstörung des Tempels nicht alles vorbei sein wird. Viele Dinge werden vorher passieren und einige Dinge werden nachher passieren. So, er sprach über die Bedrängnisse der Welt, die von Anfang bis zum Ende sein werden. Bedrängnisse, die die Welt erleben wird, Bedrängnisse, die die Gemeinde erleben wird und Bedrängnisse, die auch Jerusalem erleben wird. Über diese Bedrängnisse sprach er und sagte, dass das eben noch nicht vorbei ist. Und als letztes sprach er über eine Bedrängnis, die eben nach der Zerstörung Jerusalem sein wird und er legte ihren Fokus auf einen wichtigen Aspekt und zwar auf die Verführung. Gleich zu Beginn der Endzeitrede sprach er von der Verführung durch falsche Christusse und falsche Propheten und am Ende, bevor er jetzt über sein Kommen redet, erwähnte und erinnert noch einmal daran und sagt ihnen, dass falsche Christus und falsche Propheten kommen werden. Was ist das Eigentliche? Wo wird die eigentliche Verführung liegen? Und er zeigt ihnen, dass die eigentliche Verführung über sein zweites Wiederkommen sein wird. Dass da die Hauptverführung daran liegen wird, dass es gesagt wird, dass Jesus schon heimlich gekommen ist oder heimlich kommen wird. Und dass sein Kommen heimlich geschehen wird. Und aus diesem Grund sprach er und erwähnte die Kammern und die Wüste, erwähnte aber auch die Zeichen, die begleitenden Ereignisse wie den Blitz oder die Geier. Er machte deutlich, dass die Verführung eben darin liegt, über seine Wiederkunft Verwirrung zu stiften. Und in diesem Zusammenhang stehen unsere Verse 24 bis 27. Jesus hat ihnen gesagt, er hat ihnen es offenbart, er hat ihnen alles gesagt und dann hat er gesagt, seht zu, ich habe euch alles gesagt und wenn diese Dinge passieren, glaubt nicht, also er hat sie da ausgerichtet. Und liebe Geschwister, wenn jemand also zu uns kommt oder wenn jemand unter uns aufsteht und anfängt aufgrund von Offenbarungen oder Visionen, was er gesehen hat, geträumt hat oder von Engeln empfangen hat, wie auch immer, anfängt etwas über die Wiederkunft Jesu zu lehren, das nicht dem Herrn entsprechend ist, das nicht Christus entsprechend ist, das nicht im Wort des Herrn ist, dann wissen wir, woher es kommt und wir wissen, wie wir damit umgehen. Jesus sagte, so glaubt es nicht. Das ist seine Warnung, so glaubt es nicht. Wenn diese Dinge, wenn jemand kommt und etwas über das Wort hinaus, über das, was Jesus gelehrt hat, über das, was wir im Wort Gottes in der Schrift haben, lehrt, so sollen wir nicht glauben. Das ist die Warnung, die Jesus an seine Jünger spricht. Nach der letzten Predigt, nach dem letzten Sonntag bekam ich eine E-Mail. Und diese Person schrieb einige unschöne Dinge. Das ist okay, das ist seine Meinung, darf diese Person schreiben. Unter anderem schrieb diese Person mir Folgendes und ich möchte das vorlesen, damit ich das auch wirklich zitiere. Die Person schrieb mir, du hast zu viel Theologie im Kopf. Liebe Geschwister, ich habe selten so ein gutes Kompliment gehört. Denn letztlich Theologie bedeutet ja das Wort von Gott, Gottes Wort. Ja? Und wenn jemand mir sagt, ich habe zu viel Gottes Wort im Kopf, dieses Kompliment nehme ich gerne an. Zweite ist, dass ich, weil ich zu viel Kopfwissen habe, ich alles vermische. Und dann heißt es, und dann sagt er mir, oder schreibt mir diese Person und schreibt, dir fehlt an Offenbarung. Also, zu viel vom Wort Gottes, zu viel Erkenntnis des Wortes Gottes, was dir fehlt, ist Offenbarung. Und ich denke, genau das ist das Problem, genau das ist der Punkt. Wenn das Wort Gottes uns nicht genügt, wenn wir überlegen, was das bedeutet, man hat zu viel vom Gotteswort im Kopf. Das reicht nicht. Viel Wissen über das Wort Gottes reicht nicht. Man braucht Zusatzoffenbarung. Und genau das ist die Verführung. Genau das ist das Problem. Wenn wir sagen, es reicht uns nicht, was wir im Wort des Herrn haben, es reicht uns nicht, was wir vom Wort Gottes, von der Theologie haben, es reicht uns nicht. Dr. Martin Luther Jones, ein toller Pastor, ist beim Herrn ein sehr toller Lehrer. Er sagte, das Problem ist, dass wir zu wenig von systematischer Theologie haben. Wir haben zu wenig Kenntnis vom Wort Gottes und wir haben zu wenig Kenntnis von der Kirchengeschichte. Und darum ist die Gemeinde gefährdet gegenüber von falschen Lehren, weil sie eben nicht genug von Theologie hat und nicht genug Wissen, was die Geschichte betrifft, was die Gemeinde alles erlebt hat und mit was sich die Gemeinde alles auseinandergesetzt hat. Von daher, wir verstehen das, wir brauchen das Wort vom Herrn, wir brauchen die Schrift, um da ausgerichtet zu werden. Das Problem ist nicht zu viel Wissen, das Problem ist zu wenig Wissen. Und ich habe euch letzten Sonntag 2. Petrus Kapitel 3 zitiert, Vers 16 sagt er, dass das Problem darin ist, dass die Unwissenden, die keine Kenntnis davon haben, die Schriften verdrehen. Das ist genau das Problem. Zu wenig Theologie, zu wenig Verständnis, zu wenig Wissen. Und darum gibt es eine Verdrehung. Stattdessen, statt der Theologie, haben wir zu viel Anthropologie. Das heißt, es ist nicht zu viele Lehre von Gott, sondern es ist zu viel Lehre von Menschen. Und darum entstehen auch diese Schwierigkeit. Du wirst vielleicht sagen, ich sehe das gar nicht alles so. Ob Jesus kommt heimlich oder nicht heimlich. Hauptsache er kommt. Das reicht mir. Ich glaube, Jesus kommt wieder. Das reicht doch. Warum das alles dann in unterscheiden und prüfen? Zu einem, wenn es nicht so wichtig wäre, hätte Jesus uns dann gewarnt? Hätte er dann nicht gesagt, Kapitel 13, Vers 23, ihr aber seht zu, ich habe euch alles vorausgesagt. Passt auf, seht zu, das ist eine Warnung, wenn es nicht so wichtig ist über die Wiederkunft. Jesus hätte sich da nicht so eingesetzt. Hätten die Apostel und in den Briefen uns immer wieder darauf Aufmerksamkeit und uns davor gewarnt, wenn es nicht so wichtig ist. Ich sage euch ganz kurz, warum das so wichtig ist. Und ein Hauptgrund ist, weil mit diesen Lehren über die Wiederkunft Jesu und mit den verschiedenen Positionen und Meinungen, die Lehren oder an falschen Lehren über die Person Jesu Christi kommt. Das heißt, wenn man die verschiedenen Endzeitlehren anschaut, dann, wenn man genau hinguckt, was lehren sie aber über Jesus? Und da wird man zwei Dinge feststellen. Sie haben ein anderes Verständnis von seiner Gottheit und sie haben ein anderes Verständnis von seinem Werk. Und das ist das Problem. Mit diesen Endzeitlehren geht einher ein falsches Christusverständnis. Woher er kommt, wer er ist und vor allem, was er getan hat und tut. Und das ist entscheidend. Das heißt, die Lehre der Endzeit macht die Tür und Tor auf für ein falsches Christusverständnis, für ein falsches Heilsverständnis, für ein falsches Rettungsverständnis. Und da wird angegriffen an die Genügsamkeit Christi, wer er ist und was er getan hat und tut. Und darum ist es sehr, sehr wichtig, nicht, dass wir ganz genau sagen können, in Zeitstrahl und Daten nennen können und Datum, darum geht's nicht, sondern wir verstehen, wer Christus ist, was er getan hat und was er tun wird. Das ist sehr, sehr wichtig. Und da mit der Lehre der Endzeit öffnet sich Tür und Tor für falsche Lehre. Wir wollen lesen, was Jesus gesagt hat. Wir wollen im Wort des Herrn bleiben und lesen jetzt die Verse, auf die ihr die Finger jetzt lang genug drauf hattet. Vers 24 bis 27, Kapitel 13. Aber in jenen Tagen, nach jener Bedrängnis, wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel herabfallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in den Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit. Und dann wird er die Engel aussenden und seine Auserwählten zu versammeln von den vier Winden her, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Das ist im Wort des Herrn und wir wollen uns anschauen, was der Herr hier sagt. Bevor wir das tun, stehen wir noch einmal auf. Ich möchte beten. Und dich bitten, Herr, dass du uns lehrst, Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du uns nicht im Dunkeln lässt, dass du uns alles vorausgesagt hast und dass wir das sogar heute in unserer Sprache, in unseren Bibeln lesen können. Behalte uns wirklich nah bei dir. Behalte uns nah bei dir. Ich bitte für all die, die das nicht sehen können und auch nicht sehen wollen, das nicht glauben wollen, Herr, dass du in ihren Herzen wirkst und nicht um der Predigt willen oder einer Lehre und einer Position, sondern um deines herrlichen, heiligen Namens willen. Offenbare du dich ihnen in ihren Herzen und zeig, wer du bist. Unseren Glauben stärke dadurch, festige dadurch unseren Glauben, dass wir in unserem Glauben feststehen und deine Ankunft erwarten, Jesus. In deinem herrlichen Namen bitte ich das. Amen. Ich will an dieser Stelle kurz hinzufügen, ich habe kein Gräuel oder gegenüber dieser Person. Als ich das las, bewegte mein Herz wirklich in Mitleid. Und heute Morgen nahm ich mir noch Zeit für ihn zu beten. Und ich dachte, Herr, gebrauche doch diesen Ärger und diesen Hass zum Guten, dass darüber hinaus ein Prüfen und ein Lesen geweckt wird. Das ist meine Hoffnung. Das ist meine Hoffnung. Schauen wir uns hinein, was wir lesen. Jesus spricht und sagt, aber in jenen Tagen nach jener Bedrängnis, Vers 24, wird die Sonne verfinstert und so weiter. Von welchen Tagen spricht er hier nochmal? Von welcher Bedrängnis spricht er nochmal? Das haben wir in der letzten Predigt schon angehört. Ich möchte an dieser Stelle all die, die die letzte Predigt nicht gehört haben, aber auch vielleicht die Predigen vorher über diese Reihe in der Ölberg-Rede Jesu nicht gehört haben. Hört euch das nach. Wir haben die Möglichkeit online, damit ihr den Gedankengang und die anderen Stellen auch in diesem Zusammenhang recht versteht. Ansonsten nehme ich euch jetzt gleich mit hinein in diese Verse. Von welchen Tagen also ist hier die Rede? Von welcher Bedrängnis ist hier die Rede? Jesus redet von den Tagen danach. Von welchen Tagen danach? Nicht den Tagen nach der Zerstörung Jerusalems. Denn das würde bedeuten, dass danach, gleich nach der Zerstörung Jerusalems, Jesus hätte wiederkommen müssen, oder kam ja nicht. Also hier ist nicht die Rede von der Zerstörung Jerusalem den Tagen nach, sondern hier ist die Rede von den Bedrängnissen der Verführung. Also Zerstörung Jerusalem, dann folgt eine Zeit der Bedrängnisse, der Verführung und nach dieser Verführung, sagt Jesus, nach diesen Tagen wird etwas Gewaltiges passieren. Jetzt möchte ich auf euch, drei Dinge werden passieren. Drei Dinge zeigt uns Jesus in diesen kurzen Versen, aber drei gewaltige Dinge, die wirklich lohnenswert sind, sich genau anzuschauen. Das Erste ist, was er sagt. Er sagt, die Erschütterung der Kräfte des Himmels, des Kosmos werden passieren. Also nach dieser Bedrängnis wird der Kosmos erschüttert werden. Die Zerstörung der ersten Schöpfung wird danach passieren. Das Zweite, was er sagt, das wird mit auslösen, das sichtbare Kommen Jesu in den Wolken. Das ist das Zweite, was danach passieren wird. Und das Dritte, die Versammlung, die Sammlung, die Entrückung der Auserwählten, der Gemeinde. Diese drei Dinge, sagt Jesus, was danach passieren wird. Und warum diese drei, warum kommt dieser Text an dieser Stelle? Nochmal, was ist die Verführung? Die Verführung war die, Jesus kommt geheim. Viele werden sagen, er ist schon gekommen oder wird geheim kommen. Und Jesus will deutlich machen, er wird nicht geheim kommen, er wird sehr sichtbar kommen. Und wisst ihr was, nicht nur sichtbar, er wird auch sehr hörbar kommen. Und wisst ihr, wie das sichtbar und hörbar sein wird? Dinge werden passieren, die kann man nicht übersehen. Dinge werden passieren, die kann man nicht überhören. Und darum nennt er drei hörbare und sichtbare Dinge, die sein Kommen begleiten werden, die alles andere als heimlich sind. Denn wenn der Himmel sich auflösen wird, mit im lauten Geräusch, wenn die Sterne vom Himmel fallen werden, wird das geheim sein. Wird das so sein, dass man es nicht mitbekommt. Glaub mir, das kriegt jeder mit, und zwar auf der ganzen Welt kriegt es jeder mit. Das wird sehr, sehr sichtbar werden. Und wenn er in den Wolken mit Macht und Herrlichkeit kommt, wird es geheim sein. Auch das ist ein Zeichen, wird erscheinen, wenn er kommen wird, sichtbar. Und wenn die Auserwählten versammelt werden, wird es leise sein. Ich werde euch das nachher zeigen, das wird mit lautem Posaunenschall einhergehen. Warum? Um was geht's in diesen Versen? Was will uns Jesus mit diesen Versen sagen? Er will damit deutlich sagen, wenn ich komme, dann kriegt's jeder mit. Wenn ich komme, dann werden gewaltige Dinge passieren und jedes Auge wird sehen, jedes Ohr wird es hören. Das sind die Verse und darum spricht er jetzt. Das heißt, er sagt, ich werde wiederkommen. Aber wenn ich wiederkomme, Freunde, dann werdet ihr es mitbekommen. Wir brauchen keine großen Daten, wir brauchen kein Datum, wir brauchen nicht spekulieren, wann wird er. Wir leben in einer Erwartung und wir wissen, wenn es passiert, wenn diese Dinge passieren, dann erheben wir unser Haupt und wissen, er wird kommen. Er wird kommen. Also darum geht es hier, diese drei Dinge. Seine Wiederkunft wird sichtbar und wird nicht geheim stattfinden. Das ist der Schwerpunkt dieser drei, dieser Verse, dieser drei Punkte, die jetzt miteinander folgen. Wisst ihr, warum das so wichtig ist? Ich möchte euch ganz kurz nochmal zeigen, warum es wichtig ist, dass wir diese Dinge recht verstehen und dass wir hier im Wort des Herrn bleiben. Zuerst nehmen wir mal an, wie manche behaupten, dass die Verse 14 bis 23 eine Zeit beschreiben, die noch in Zukunft sein wird. Eine Zeit beschreiben, in der der Antichrist den Tempel entweihen wird. Das ist die Rede vom Gräuel der Verwüstung. Und viele sagen, das ist die Entweihung des Tempels durch den Antichristen. Der dritte Tempel wird aufgebaut. Der Antichrist setzt sich in den dritten Tempel, entweiht ihn und dann geschieht die große Trübsalzeit. Nehmen wir mal an, als ich euch versucht habe zu zeigen, dass das nicht sein kann. Aber nehmen wir mal an, das wäre das. Was kommt oder wann kommt Jesus? Wenn das die Entweihung des Tempels ist und wenn das der dritte Tempel sein soll und das die große Trübsalzahl, die dann beschrieben wird, wenn das ist, was sagt Jesus? Wann wird sein Kommen sein? Vor der Trübsal oder nach? Kommen diese Verse 24 bis 27 vor der Entweihung des Tempels oder danach? Kommt die Entrückung der Auserwählten vor oder danach? Allein wenn man nur liest und sieht und er sagt, nach der Bedrängnis, dann sagt er, die Dinge passieren ja danach. Das heißt, die Entrückung kann ja nicht vorher passiert sein, wenn er sagt, diese Dinge passieren und dann, ihr könnt meiner Logik hier, begrenzte Logik folgen. Aber dann, ich denke, die Gelehrten wissen auch um das Problem und sagen, ja, diese Entrückung, von der hier die Rede ist, die ist nach der Trübsalzeit, das ist die zweite Auferstehung. Vorher ist Jesus schon gekommen und vorher hat er schon die Seinen, die Gemeinde, entrückt. Die Auserwählten hier, das sind die Juden. Das sind die Restlichen, die dann im tausendjährigen Reich sich bekehrt haben aus der Nation. Das ist, von dieser Auferstehung ist hier die Rede. Nicht von der Gemeinde, denn die ist vorher schon entrückt. Und ich frage euch, wo steht das hier im Text? Hat Jesus gesagt, vor den Versen 14 bis 23, dass zuerst eine Entrückung stattfinden wird, der Seinen, der Gemeinde, heimlich? Versteht ihr, was ich meine? Steht das hier im Text oder nicht? Aber das beruht auf Offenbarungen und Visionen. Das ist nicht das, was der Herr im Wort des Herrn ist. Hat es der Herr vergessen, den zu sagen, dass vorher eine Entrückung statten wird, geheim? Wieso hat er es nicht erwähnt? Wieso hat er dieses ganze Szenario nicht erwähnt? Hat er es vergessen? Aber er hat doch gesagt, ich habe euch alles gesagt. Ich habe euch alles vorausgesagt, was ihr wissen sollt. Das sind doch, wenn, dann wären das schon wichtige Dinge, die man wissen sollte. Ich möchte euch noch auf etwas hinweisen. Wenn die Entrückung hier stattfindet. Was passiert alles vorher? Jesus redet von der Zerstörung des Kosmos, von den Erschütterungen der Naturgewalten, von der Auflösung des Kosmos. Dann redet er von seiner Wiederkunft in Wolken und dann redet er von der Entrückung. Wenn das die Entrückung ist, auf welcher Erde sollen dann Menschen danach leben, wenn vorher die Elemente in Brand aufgelöst werden? Auf welche Erde sollen noch 7 Jahre stattfinden? Oder noch weiter, auf welche Erde sollen dann noch 1000 Jahre Zeit geben, in der Menschen dann sich bekehren können, nachdem Jesus sichtbar in dieser Weise im Gericht gekommen ist? Wer soll sich dann noch bekehren? Andersrum, wer soll dann noch von den Ungläubigen am Leben bleiben? Wer? Was ich euch deutlich mache, ist das etwas, was hier wir im Text haben, oder legt man das alles da hinein, aufgrund von bestimmten Offenbarungen? Was sagt Jesus? Was lehrt Jesus eigentlich hier? Was lehrt er Jesus? Vers 24 bis 25 lehrt er, dass sein Kommen und wenn er kommt, der ganze Kosmos, die ganze Schöpfung aufgelöst wird. Sie wird vernichtet, sie wird schwinden, sie wird verbrennen, sie wird nicht mehr da sein. Wenn er kommt, wird sein Kommen ein gigantisches Ereignis einleiten, und zwar diese Welt und diese Welt, wie wir sie kennen, und der Kosmos, wie wir ihn kennen, Himmel und Erde, werden ins Wanken geraten und sich auflösen. Das wird sein Kommen einleiten. Nun, ich denke, das ist auch anderen offensichtlich, wenn sie das lesen und das hintereinander lesen. Und so versuchen manche Lehrer, dieses Problem, wisst ihr, wie umzugehen? Sie sagen dann, das ist keine buchstäbliche Vernichtung der Erde, von der hier die Rede ist. Man spricht hier nur in einer Bildersprache von einem Gericht. Das heißt, hier geht es nicht buchstäblich um eine Zerstörung der Erde, hier geht es nicht buchstäblich um eine Zerstörung des Himmels, sondern das sind so Begriffe aus dem Alten Testament für Gericht. Das heißt, es findet einfach ein Gericht statt, aber die Erde wird hier nicht aufgelöst. Und interessanterweise sind gerade die, die so sehr für die buchstäbliche Auslegung kämpfen, die sagen, man muss ganz genau buchstäblich, das ist 1000 Jahre buchstäblich. An dieser Stelle sagen sie, nein, das muss man nicht buchstäblich lesen. Das muss man vergeistlichen. Das ist nicht wirklich Gericht. Das ist nicht buchstäblich eine Auflösung. Sie verstehen das, sonst haben Sie ein Problem. Denn die Entrückung geschieht nach diesen Dingen, nicht vor diesen Dingen. Also versucht man sie hier, sich rauszureden. Doch ich möchte nochmal betonen, was Jesus sagt. Wenn bei seinem Kommen, wenn Jesus kommt, wird der Himmel wie ein Gewand zusammengerollt. Kennt ihr diesen Wortlaut? Wenn die Bibel gelesen hat, da hat sie schon mal das gelesen. Wie ein Buchrolle oder wie ein Gewand zusammengerollt. Das sagt die Bibel. Sie sagt, die Sterne werden vom Himmel fallen. Könnt ihr euch das vorstellen? In die Erde wird sie in Brand erfunden werden. Die wird verbrennen. Die Erde und der Himmel werden aufgelöst werden. Das ist das Zeugnis der Schrift. Das ist, was Jesus sagt. Ich möchte euch das kurz belegen. Ich habe das bestimmt aus einem anderen Zusammenhang mal gehört, dass Jesus gesagt hat, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte nicht. Wir denken sofort an seine Bestehen seiner Worte und überlesen oft das Erste, was er sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Damit sagt er, Himmel und Erde werden vergehen, sie werden nicht mehr da sein, sie werden sich auflösen. Meine Worte bleiben, aber Himmel und Erde wird nicht bleiben. Es gibt Theorien, dass manche lehren, dass die Erde sich verwandelt wird, dass die Erde rund erneuert wird, dass sie nicht aufgelöst wird, sondern einfach Erde 2.0, in dem Fall 3.0, weil eine erste Erde hatten wir schon vor der Sintflut. Das heißt, nach dem Gericht wird einfach die Erde nochmal super gut, keine Ungerechtigkeit drin, keine Sünde drin, und dann wird 1000 Jahre wird eine super schöne Erde sein. Das ist nicht, was die Schrift lehrt. Ich möchte euch hineinnehmen und zeigen, was die Schrift lehrt. Lasst uns erst eng bei diesem Text bleiben, und zwar in das Lukas-Evangelium gehen, Kapitel 21 noch einmal. In den Parallelbericht zu dieser Ölbergpredigt. Was lehrt Jesus? Kapitel 21. Ich lese ab Vers 20 bewusst. Wenn aber ihr Jerusalem von Herrschern umzingeln seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahegekommen ist. Dann sollen die Judäer auf die Berge fliehen und die in der Mitte sind, daraus fortgehen und die auf dem Land sind, nicht dorthin hingehen. Denn dies sind Tage der Rache, dass alles erfüllt wird, was geschrieben steht. Weh aber der Schwangeren und den Stillen jenen Tagen, denn große Not wird auf der Erde sein und Zorn gegen dieses Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeit der Nationen erfüllt sein wird. So, Jesus verheißt was hier? Dass die Zerstörung Jerusalem und das Gericht über Jerusalem und dass über dieses Volk der Zorn Gottes ausgegossen wird. Und zwar wie lange? Bis die Zeit der Nationen vorbei ist. Was ist die Zeit der Nationen? Das ist die Zeit, in der Jesus seine Gemeinde aus allen Nationen sammelt. Geht hin zu allen Nationen, geht hin zu allen Völkern und macht Jünger. Das ist die Zeit. Und wenn dann der letzte Jünger, der letzte aus den Nationen zum Glauben gekommen ist, dann ist es vorbei. Dann ist die Zeit der Nationen vorbei. Und was passiert dann? Was passiert dann, wenn die Zeit der Nationen vorbei ist? Was für eine Zeit bricht dann an? Jetzt lesen wir. Jetzt schaut mal, was Jesus sagt und schaut mal, was die Leute sagen. Jetzt schaut mal, was Jesus sagt, Vers 25. Und es werden Zeichen sein an Sonne, Mond und Sternen und auf der Erde Angst der Nationen in Ratlosigkeit bei brausenden, wogenden Meer, während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Was folgt der Zeit der Nationen? Der Zeit Israels wieder? Und dann wird ein Friedensreich aufgerichtet. Dann nimmt sich Gott wieder Israel an. Das sagt, Jesus sagt, was passiert nach der Zeit der Nationen? Schaut mal, Angst der Nation. Und warum? Es steht, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und Herrlichkeit. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Was folgt der Zeit der Nationen? Was lehrt Jesus? Die Zerstörung des Kosmos. Und dann sagt, dann erhebt eure Häupter, weil was kommt dann? Eure Erlösung. Und da ist unsere Vollendung und unsere Erlösung, da an diesem Punkt. Wäre das nicht, also ganz ehrlich, anscheinend ist aber zwischen Vers 24 und 25 geschehen noch so viele Dinge. Warum erzählt Jesus nichts davon? Und ich sage, weil es nicht in einem Wort des Herrn ist, was da so gelehrt wird, was alles in dieser Zwischenzeit passieren soll. Im Wort des Herrn ist, unmittelbar danach ist das Ende. Die Welt geht zu Ende. Wenn das anfängt zu geschehen, geht mit mir Hebräerbrief. Das Zeugnis, das Jesus geredet hat und gegeben hat, das Wort, was er gegeben hat, das haben seine Apostel und seine Diener weitergegeben und dieses Wort bezeugt. Ich gebe euch nur ein, zwei, drei Beispiele. Hebräer Kapitel 1, Vers 11. Achtet auf die Begriffe, achtet auf die einzelnen Aussagen, die wir hier haben. Im Hebräerbrief geht es darum, Jesus als den Sohn Gottes und seine Genügsamkeit voranzustellen. Und in dem Fall einer falschen Lehre, dass Jesus nicht Gott sei und er sogar niedriger als die Engel sei. Dem, seiner Person und seinem Werk verteidigt der Hebräerbriefschreiber in diesem Brief. Das sind die wichtigsten Irrlehren, die verbreitet werden. Und schaut mal in diesem Zusammenhang, was er schreibt, ab Vers 7, Kapitel 1. Und von den Engeln zwar spricht er, der seinen Engel zu Winden macht und seine Diener zu Feuerflamme. Von dem Sohn aber, dein Thron, Gott. Was sagt er zu dem Sohn? Er ist Gott. Ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reichs. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich Gott, also Jesus ist Gott, dein Gott, er ist die Rede vom Vater, mit Freudenöl vor deinen gesalbt, mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Und du, Herr, es ist immer noch die Rede von Jesus, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Sie werden untergehen, du aber bleibst. Und sie alle werden veralten wie ein Gewand. Und wie ein Mantel wirst du sie zusammenrollen wie ein Gewand. Und sie werden verwandelt werden. Und sie werden verwandelt werden. Das ist das Zeugnis des Hebräerbriefs. Die alte Schöpfung wird vergehen. Sie wird zusammengerollt und etwas Neues entsteht. Es wird etwas Neues verwandelt. Wir sehen das gleich. Geht mal mit mir 2. Petrusbrief. In dem Brief, den wir jetzt gerade gestartet haben in unserer Bibelstunde-Reihe, darum werde ich nur ein paar Anmerkungen an dieser Stelle zu dieser Aussage hier oder zu diesen Versen machen. Auch da ist die gleiche Gefahr. Petrus warnt die Gemeinde vor Spöttern, vor Ruchlosen, von Unverständigen, Ungefestigten, von falschen Lehrern, die Was tun? Sie leugnen die Wiederkunft Jesu. Kapitel 3, Abvers 1. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchem, bei den ich durch Erinnerung eure laute Gesinnung aufwecke, damit ihr gedenkt der von den heiligen Propheten schon vorher gesprochenen Worte und des durch eure Aposteln übermittelten Gebot des Herrn und Retters. Also er sagt, ich will euch daran erinnern, was hat Jesus denn und was haben die Propheten, was steht im Wort und was haben die Aposteln bezeugt? Ich will, dass ihr darin festbleibt. Ich will euch daran erinnern, damit ihr den falschen Lehren nicht einheimfallt. Vers 3. Und zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden und nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Das stimmt gar nicht mit seiner Ankunft. Und dann schaut mal Vers 7. Da heißt das, oder vielleicht lese ich noch Vers weiter, und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles vom Anfang der Schöpfung an. Das heißt, es ändert sich nichts. Überlegt mal, das lege ich in der Bibelstunde aus. Vers 5. Denn denen, die dies behaupten, ist verborgen, dass von je Himmel waren und die Erde, die aus Wasser und durch das Wasser Bestand hatten, und zwar durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Diese Erde ist bestimmt für das Feuer, für das Gericht. Und was wird automatisch an diesem Feuer, an dem Tag des Gerichts sein? Wer wird damit gerichtet werden? Nur die Schöpfung? Verderben der gottlosen Menschen. Und dann sagt der Vers 10, wie wird dieser Tag passieren? Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb. Und jetzt sagen manche, wie kommt ein Dieb? Heimlich. Also wird die Wiederkunft heimlich sein. Und jetzt schaut man, was Paulus im gleichen Zusammenhang sagt. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen. Versteht ihr, warum er sagt, mit gewaltigem Geräusch? Er sagt, also wenn er kommt, das wird ein gewaltiges Geräusch, es wird hörbar sein. Das kann nicht geheim sein. Mit gewaltigem Geräusch vergehen. Die Elemente aber werden in Brand aufgelöst. Alle Elemente werden verbrennen. Das ist alles andere als geheim. Und die Erde und die Werke auf ihr in Gericht erfunden werden. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr denn sein im heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen der Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente in Brand zerschmelzen werden. Was sagt die Schrift? Was bezeugt Petrus? Was passiert, wenn Jesus kommt? Was passiert an dem Tag des Kommen Jesu? Wenn er kommen wird wie ein Dieb? Wird das heimlich passieren? Still und leise? Nein. Und vor allem, was passiert dann? Die Schöpfung wird aufgelöst. Da bleibt nichts übrig. Und ich sage nochmal an dieser Stelle, Freunde, auf welcher Erde sollen dann die Trübsalzeiten noch kommen oder die 1000 Jahre noch kommen? Wenn in Jesus kommt, alles aufgelöst wird nach der Schrift. Das ist im Wort des Herrn. Und jetzt lese ich mir weiter. Vers 13. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung, das heißt nach dem, was Jesus versprochen hat. Was erwarten wir? Liebe Geschwister, was erwarten wir, wenn Jesus kommt? 1000-jähriges Reich, auf dem Friede ist und Gerechtigkeit wohnt. Richtig? Eine rund erneuerte Erde. Richtig? Nein, nicht richtig. Was erwarten wir? Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neuen Himmel und neue Erde, in denen die Gerechtigkeit wohnt. Das ist, was wir erwarten, oder nicht? Oder nicht? Mir scheint, dass viele das nicht erwarten. Sie erwarten etwas anderes, aber nicht das. Aber die Schrift gibt uns so klares und deutliches Zeugnis. Wenn Jesus kommt, wird diese erste Schöpfung samt dem Kosmos, der Himmel und der Erde, in Brand aufgelöst werden. Ich möchte euch das ein bisschen vertiefen. Geht mir in die Offenbarung. In dem letzten Buch, das Jesus der Gemeinde gab, danach gab es keine Offenbarung mehr. Keine Offenbarung, die uns in den Willen Gottes in dieser Weise als Schrift gegeben ist. Der Kanon wurde abgeschlossen und der Wille Gottes ist uns klar offenbart. Und alles, was darüber hinausgeht, ist Verführung. In Kapitel 6, in Offenbarung Kapitel 6, offenbart Jesus die Siegelgerichte, die über diese Erde kommen. Und diese Siegelberichte beschreiben gewisserweise die Bedrängnisse, die über diese Welt kommen. All die Bedrängnisse in Katastrophen, politischen Ereignissen, Hungersnöten, Plagen, all das, was wir im Markus-Evangelium schon angeschaut haben. Das wird jetzt verdeutlicht in diesen sieben Siegelgerichten. Und das als fünfte Siegel gebrochen wird, ist es die Bedrängnis der Gemeinde. Menschen sterben für das Evangelium. Und schaut mal, als das sechste Siegel gebrochen wird, Kapitel 6, Vers 12. Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und es geschah ein großes Erdbeben, und die Sonne wurde verschwarz wie ein härender Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut, so als jetzt neulich der Blutmond war, gell? Sind einige schon in Panik geraten oder in freudige Erwartung, dachten, jetzt geht's los. Schaut mal. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum geschüttelt von einem starken Wind, seine Feigen abwirft. Und der Himmel schwand dahin wie ein Buch, das zusammengerollt wird. Und jeder Berg und jede Insel wurden von ihrer Stellen gerückt. Was wird hier beschrieben? Ein kosmisches, katastrophales Ereignis. Die Erde gerät ins Wanken. Warum? Weil der Himmel ins Wanken gerät. Und wisst ihr, was dann passiert? Das ist, was Lukas uns berichtet hat, Vers 15. Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Mächtigen und jeder Sklave und Freier verbargen sich in den Höhlen und in den Felsen der Berge. Und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag des Zorns und wer vermag zu bestehen? Vor was haben sie Angst? Wenn Jesus kommt und diese Dinge beginnen zu geschehen, sie haben Angst. Ist es geheim? Ist es verborgen, dass die Welt nichts mitbekommt? Rasierapparate hängen da oder heutzutage hängen sie gar nicht mehr. Heute liegen sie und zoomen nur rum. Autos fahren irgendwie ohne Fahrer rum. Flugzeuge stürzen ab, weil ein paar christliche Piloten da nicht mehr da sind. Busse entgleisen, Straßenbahnen. Endzeit-Szenario und die Welt sagt, was ist hier los? Wo sind die ganzen Leute? Und dann ist vorbei und dann geht es nochmal weiter. Die Menschen haben Angst. Sie sagen, wir wissen, der Tag des Zorns ist gekommen, das Gericht ist da. Danach gibt es kein Entfliehen. Die sagen lieber, Sterne und Berge, erschlagt uns, tötet uns, bevor wir vor ihm erscheinen müssen. Das ist alles andere als geheim, was hier stattfindet. Geht mir in Kapitel 20. Ich will euch zeigen, das Wort ist voll. Voll vom Zeugnis dieser Wahrheit. Kapitel 20, Vers 11. Das berühmte Kapitel des tausendjährigen Reiches. Liebe Geschwister, darf ich an dieser Stelle eine kleine Bemerkung machen, auch wenn sie ein bisschen sarkastisch klingt. Es ist der einzige Abschnitt, Kapitel 20, noch von Markus, Kapitel 1, Vers 1 bis 10, in denen, oder eben dann bis 15, in denen der Begriff 1000 Jahre vorkommt. An keiner anderen Stelle der Bibel liest man von diesem Begriff. Liebe Freunde, nehmen wir mal an, dieser Abschnitt würde nicht in der Bibel sein. Nur dieser. Das heißt, diese 15 Verse wären nicht da. Könnten wir irgendwas davon wissen? Würden wir von diesen 1000 Jahren wissen, dass es 1000 Jahre sind? Ihr könntet es nicht wissen. Woher denn? Man könnte vielleicht sagen, es wird eine Zeit geben, aber wie lange? Man wüsste es ja nicht, weil nur an dieser Stelle diese Zahl vorkommt. Aber könnte man wissen, dass es in Brand aufgelöst wird, die Erde, dass es in Wolken Jesus kommen wird? Könnte man das wissen? Und wie? Weil so viele andere Stellen darüber reden. Aber interessant, man baut aufgrund eines Abschnitts eine Riesenlehre auf und berücksichtigt aber alle anderen Stellen nicht. Ist das eine gute Grundlage? Kann man so Bibel lesen? Darf man so Bibel lesen? Was steht da? Kapitel 20, Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der auf dem Thron saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte für sie gefunden wurde. Das heißt, wir sind in einem Abschnitt von dem großen Gerichtstag, wo die Menschen gerichtet werden. Nur zum Trost für euch, die Ungläubigen. Denn wir sind schon gerichtet worden, Jesus Christus. So viel zu an der Notwendigkeit eines richtigen Verständnisses der Endzeit. Wir sind, und was wird als Erstes gesagt? Wann findet dieses Gericht statt? Was ist unmittelbar vorher? Was entflieht vor diesem Gericht? Die Erde und der Himmel, richtig? Seht ihr das mit mir in der Schrift? Wunderbar. Wenn ihr einen Blick aber vorher hinwirft, was wird da vorher beschrieben? Das sogenannte tausendjährige Reich. Liebe Christen, selbst wenn man annimmt, es gibt wirklich ein buchstäbliches irdisches tausendjähriges Reich, wenn man das mal annimmt, ich nehme es nicht an, aber nehmen wir mal an, was passiert, wann ist die Zerstörung von Himmel und Erde? Vorher oder danach? Danach, richtig? Was passiert aber, wenn Himmel und Erde, wann kommt Jesus? Jesus kommt doch dann, wenn die Himmel und Erde zerstört werden. Das ist doch das Zeugnis von ihm. Das heißt, wenn Jesus kommt, dann ist alles vorbei. Aber dann ist ja das tausendjährige Reich ja schon. Ja, vorher. Oh, ihr könnt mir folgen. Nicht nachher. Das kommt nicht nach, wenn Jesus kommt. Sondern das ist ja vorher schon. Geht mit mir Kapitel 21, Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren erneuert, waren geputzt und alles Böse weggeräumt. Das Böse ist verbrannt und dann ist alles Gute wieder nachgewachsen. Sind in Brand aufgelöst, richtig? Waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Mehr ist nicht mehr. Es ist nicht mehr da. Und man gedenkt es nicht. Es gibt nicht mehr. Man sagt, oh, wie schön war es damals auf der Erde. Es gibt es nicht mehr. Nichts davon bleibt übrig. Ich bin kein Endzeitprophet. Aber mir reicht es, wenn ich nur schaue, wie gerade die Welt anfängt zu brennen. Und das ist nur ein bisschen gezündelt. Was passiert, wenn das passiert, was Jesus vorausgesagt hat, wenn die Himmel in Brand sich entzünden und auf dieses Feuer auf die Erde fällt, was bleibt da noch übrig? Menschen haben Angst, wenn ein, wie nennt man das, nicht Planet, sondern Meteorit oder irgendwas, die Erde trifft, das war's das mit uns, gell? Aber wenn alles in Brand aufgeht, alles in außer Fugen und Rang und Umlaufbahn gerät, da bleibt nichts übrig. Warum sage ich euch das? Warum zeige ich euch? Die Schrift ist voll von dem Zeugnis, was passiert, wenn Jesus wiederkommt. Und vor allem, was bedeutet das, dass Himmel und Erde vergehen werden? Wenn Jesus also sagt, in Markus Evangelium, aber in jenen Tagen, nach jener Bedrängnis, nach der Verführung, wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte in den Himmel werden erschüttert werden und dann wird der Sohn des Menschen kommen. Dann! Die Auflösung dieser Welt leitet überhaupt das Kommen Jesu ein. Er wird nicht vorher kommen und er kam nicht vorher, auch nicht heimlich. Und wenn er kommt, wird das sichtbar sein. Das ist das Zeugnis der Schrift. Das ist das Zeugnis der Schrift. Danach, wenn er kommt, liebe Freunde, dann gibt es keinen Menschen, der noch bleiben wird. Kein Ungerechten, der noch am Leben bleiben wird. Keine Menschen, die diesem Hagel irgendwie entfliehen können und sich verbergen können und dann überleben. Da bleibt keiner mehr übrig. Das ist das Zeugnis der Schrift. Darf ich euch nochmal bitten, mit mir in die Offenbarung zurückzugehen? Kapitel 10. Kapitel 10. Vers 7. Ein starker Engel gibt Johannes den Zeitplan. Und einiges darf er nicht aufschreiben, aber er bekommt Folgendes gesagt. Schaut mal, Vers 7. Es wird keine Frist mehr sein, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet sein, wie er seinen eigenen Knechten, Propheten als gute Botschaft verkündigt hat. Johannes will natürlich wissen, wann ist alles vorbei. Und dann bekommt er etwas gesagt, und zwar, wenn der letzte Engel, wenn der siebte Engel posaunen wird. Wie leise ist eine Posaune? Wie laut ist eine Posaune? Posaune ist etwas nichts Geheimes. Wenn posaunen wird, schaut mal, da wird es laut werden. Wenn diese Posaune erschallt, werden Tote auferstehen. Das ist nichts Geheimes, nichts Leises. Und wann wird das passieren, sagt er. Wenn diese Posaune erschallt, jetzt ist, wie wird das sein? Lest mit mir Kapitel 11, Vers 15, da wird uns das berichtet. Und der siebte Engel posaunte. Ah, jetzt posaunte er. Und es geschahen laute Stimmen im Himmel, die sprachen, das Reich der Welt ist unserem Herrn und seinem Christus geworden. Und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, fielen auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sprachen, wir danken dir, Herr, Gott Allmächtiger, der da ist, der da war, und versteht jetzt nicht mehr. Der da ist, der da war, und wir würden sagen, der da kommt, richtig? Aber steht nicht mehr, warum? Weil er gekommen ist. Mit der siebten Posaune gibt's nicht, der da kommt. Er ist dann da. Er ist da. Und wenn er gekommen ist, schaut mal, was dann passiert. Vers 18. Und die Nationen sind zornig gewesen. Die Zeit der Nationen ist vorbei. Und dein Zorn ist gekommen. Und die Zeit der Toten, dass sie gerichtet werden und dass du den Lohn gibst deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen und die du verdirbst, welche die Erde verderben. Was kommt dann? Was passiert, wenn die siebte Posaune erschallt? Wenn Jesus dann da ist? Was passiert dann? Gericht. Und ich frage euch nochmal, wer wird dann bleiben? Wer kann bestehen, wenn er nicht gläubig ist? Wer kann danach noch bleiben und weiterleben? Liebe Geschwister, überlegt euch das mal. Gibt es für Menschen eine zweite Chance die nach diesem Leben? Glauben wir, dass Menschen, die jetzt nicht an das Evangelium glauben, danach, wenn Jesus kommt, dann nochmal eine Chance bekommen zum Glauben? Ist das, was wir von der Schrift glauben? Das heißt, Jesus kommt, tut das, was er tut, und dann gibt es anscheinend immer noch Menschen, die noch an ihn zum Glauben kommen müssen. Denken wir doch mal nach. Aber in der Schrift heißt dann, jedes Knie wird sich beugen. Ob gläubig oder ungläubig, da gibt es keine Chance danach. Versteht ihr, was ich meine mit was für Endzeit-Szenarien und wie die Genügsamkeit Jesu und das Evangelium und die Rettung, wie das verdreht wird? Entweder glauben wir jetzt oder nicht. Danach haben wir nicht nochmal 1000 Jahre eine Chance, doch noch zum Glauben zu kommen. Eine zweite Chance. Wisst ihr, wie viel das gelehrt wird für all die, die jetzt nicht zum Glauben kommen, aber auf der Erde 1000 Jahre leben? Die kriegen dann da nochmal eine Chance. Das hat nichts mit dem Evangelium zu tun. Wozu dann die Mühe, jetzt zu sagen, bitte, lasst euch retten, denn Jesus kommt bald und dann kommt Gericht. Warum sollten wir das sagen? Wir können sagen, ah ja, wenn du jetzt nicht glaubst, weißt du was, Jesus kommt, dann wirst du sehen und dann kannst du nochmal glauben. Dann wirst du sehen, Und dann hast du jeden Grund zum Glauben. Wart nur ab. Kriegst du eine zweite Chance. Das ist doch nicht die Botschaft. Das Evangelium wird verdreht. Aber so gerissen, so fein, dass die Unwissenden aus ihrer Festigkeit des Glaubens fallen. Geht mir mit mir nochmal Vers 19 nochmal in Offenbarung Kapitel 11. Ich lese euch diese Nummer zu Ende. Vers 19. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde in seinen Tempel gesehen. Was ist die Bundeslade? Was ist in der Bundeslade? Die Gerechtigkeit Gottes, das Gesetz. Und wisst ihr, warum das jetzt erwähnt wird? Jetzt sieht man das, jetzt sieht man die Grundlage, auf der die Menschen gerichtet werden. Ob sie gute oder schlechte Werke haben. Und woran merkt man das? Was ist der Maßstab dafür? Das Gesetz. Oh, glückselig ist der, der nicht unter dem Gesetz ist, oder? Und jetzt schaut mal, was dann passiert. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel. Was passiert? Das, was Jesus vorausgesagt hat. Was ist dieser große Hagel? Die Sterne fallen vom Himmel. Wenn der siebte Engel posaunt, dann glauben wir doch, dann ist doch die Auferstehung der Toten, richtig? Ich werde euch das zeigen, nächsten Sonntag. Nee, übernächsten Sonntag. Aber dann, danach ist vorbei. Dann gibt es keine zweite Möglichkeit mehr. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herzen. Heute. Nicht morgen oder übermorgen oder irgendwann mal nach seiner Wiederkunft. Liebe Geschwister, ich will es nochmal deutlich machen. Wenn Jesus kommen wird, wird die Auflösung dieser Welt, so wie sie ist, und die Zerstörung dieser Welt, sein Kommen einleiten. Und das wird alles andere als geheim sein. Ich will noch einen Punkt mit euch machen, der ist sehr kurz. Und wir haben also den ersten, den Jesus deutlich macht. Das erste ist die Erschütterung des Kosmos. Um deutlich zu machen, es wird sichtbar. Der zweite Punkt ist, den will ich auch euch noch kurz zeigen und für heute damit abschließen. Das zweite ist, er wird kommen in Wolken. Und damit macht er auch deutlich, es wird auch sichtbar. Und das dritte ist, es wird eine Auferweckung werden. Und damit macht er auch deutlich, es wird hörbar und sichtbar werden. Der dritte Punkt mache ich übernächsten Sonntag. Lasst mich noch kurz das euch zeigen, was dem folgt. Also Jesus sagt, wenn er kommen wird, werden die Elemente der Welt sich auflösen. Und Vers 26, und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen. Und jetzt schaut mal, was da steht. Sehen. Und dann, nicht vorher, wenn die Elemente der Welt sich in Brand auflösen, wenn das beginnt, dann sagt Jesus, und wenn das alles anfängt zu geschehen, dann erhebt euer Häupter, denn eure Rettung ist nah. Dann, wenn das beginnt, sagt er, dann guckt nach oben, wisst ihr warum? Wisst ihr, was ihr sehen werdet? Jesus kommen in den Wolken. Und er redet und sagt, dann werdet ihr sehen den Sohn des Menschen kommen. Und er legt diesen Schwerpunkt, ihr werdet sehen, damit es nicht geheim. Wie ist Jesus in den Himmel aufgefahren? War das geheim? Standen die Jünger da und sagten, hey, was machen wir hier auf dem Berg? Zack, buck, weg. Sie standen da, Jesus redete mit ihnen, sagt, geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern, lehrt sie, tauft sie. Ich bin bei euch alle Tage bis Ende der Welt. Und dann wurde vor ihren Augen, heißt es, emporgehoben in den Wolken des Himmels. Und dann bleiben sie stehen. Ich kann mir vorstellen, da geht man nicht so schnell wieder nach Hause, gell? Die standen da wie angewurzelt und starrten und schauten in den Himmel. Jesus, dann ist auf den Wolken in den Himmel gegangen. Und dann kommen zwei Engel. Und Jesus musste zwei Engel schicken, sonst würden sie bis heute dort stehen. Schickt zwei Engel und sagt, Leute, geht. Ja, aber er kommt. Er wird kommen. Und ihr kriegt's mit. Keine Sorge, geht, macht das, was ich euch gesagt habe. Geht in alle Welt. Aber er wird so kommen, wie ihr ihn habt. Hingehen, sehen. So wie ihr es gesehen habt, wie er ging, genauso werdet ihr sehen, wenn er kommt. Das Zeugnis der Schrift, wenn Jesus kommen wird, wird er sichtbar sein. Er wird genauso in den Wolken mit Macht und Herrlichkeit kommen. Könnt ihr die Macht und Herrlichkeit geheim vorstellen? Was ist diese Macht und Herrlichkeit? Seine Gerechtigkeit, sein Zorn, die Vernichtung dieser Schöpfung, die Auferweckung der Toten. In seiner Macht und Herrlichkeit wird er etwas Neues schaffen. Wird das geheim stattfinden? Das wird so sichtbar stattfinden. Die Erweisung seiner Macht, die Erweisung seiner Kraft wird demonstriert werden, wer er wirklich ist, Gott der Schöpfer. Und das wird er nicht im Geheimen offenbaren. Das wird er sichtbar darstellen, dass er dieser Gott der Schöpfer ist, den sie verworfen und den sie gekreuzigt haben. Die letzte Stelle, Offenbarung Kapitel 1. Offenbarung Kapitel 1, Vers 7. Siehe, er kommt. Ist das gut? Was müssten wir alle jetzt sagen? Komm her bald, Maranatha. Komm her bald, Herr Jesus. Aber die Verheißung, siehe, er kommt mit den Wolken. Wir verstehen, von was jetzt die Rede ist. Doch von all dem, was Jesus gesagt hat, oder? Er wird kommen mit den Wolken des Himmels. Und jetzt schaut mal, was er sagt. Siehe, er kommt mit den Wolken. Und jedes Auge wird ihn sehen. Wie viele Auge werden ihn sehen? 144.000. Nur die Gemeinde. Jedes Auge wird ihn sehen, heißt es. Und wer sind diese jede Auge? Steht hier drin. Auch die, welche ihn durchbohrt haben. Wer waren die? Die ihn verworfen haben. Nationen wie die Juden. Und wehklagen werden seinetwegen. Schaut mal, wer? Alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Wer wird ihn also alles sehen? Wer wird alles wehklagen? All die, die ihn abgelehnt haben. All die ihn verstoßen haben. Es ist alles andere als geheim. Deswegen sagt die Schrift, jedes Auge wird ihn sehen. Freunde, Geschwister, ist das in dem Wort des Herrn? Ist es in der Schrift? Versteht ihr? Wenn man jetzt aber darüber hinausgeht, was davon nicht die Rede ist, nehmen wir das an? Glauben wir das? Es gibt Menschen, die sind fest davon überzeugt, nein, so wird das sein. Und das ist alles Theologie. Das ist Kopfwissen. Ich muss euch ehrlich sagen, aus persönlicher Erfahrung, mit den meisten, mit denen ich dann die Diskussion führe oder die dann kommen und vom Gegenteil überzeugen suchen, sie wissen nicht einmal, wo sie es herhaben. Wenn ich dann frage, wo steht das? Ja, in der Bibel. Ja, wo? Man kennt niemand die Stellen. Und es gibt ein paar, die kennen die Stellen. Dann sage ich, okay, dann lass uns mal aufschlagen. Lass uns mal lesen. Steht es da wirklich? Ist das wirklich, was da steht? Schlagen wir Markus 13 auf. Lesen wir. Steht das? Findest du das irgendwo drin? Und eins und andere Mal sage ich, lies mal. Und dann sagt die Person, kann jetzt nicht lesen. Dann sage ich, dann lese ich es für dich. Dann lese ich es vor und dann sage ich, und, steht's? Und dann sagt diese Person zu mir, nein, aber wir wurden so gelehrt. Nein, gib zu mir, nein, steht's nicht, aber wir wurden so gelehrt. Also ist es wahr. Liebe Geschwister, nicht ein Lehrer, ihr müsst auch nicht glauben mir, sondern der Schrift, unserem Herrn, der diese Lehre gegeben hat, damit wir nicht versucht werden, damit wir nicht verführt werden. Und Petrus, und da den gleichen Anliegen, als ein kleinster, unwürdigster Diener an der Herde Jesu, will ich nicht müde werden zu erinnern und zu ermahnen, bei dem offenbarten Wort zu bleiben und nicht darüber hinauszugehen, zu prüfen, damit wir mündig sind, in richtiger Weise Jesus zu erwarten. Übernächsten Sonntag wollen wir weitermachen und ich werde euch da hineinnehmen in diese herrliche Verheißung der Entrückung der Gemeinde. Ja, denn er hat noch eins gesagt und er sagt, und dann wird er die Engel aussenden und seine Auserwählten versammeln von den vier Wänden her. So ein so großes Thema, dass ich froh bin, dass ich es heute nicht mehr geschafft habe. Sonst müsste ich schnell da durchgehen. So haben wir nächsten Sonntag Zeit, uns damit intensiver auseinanderzusetzen. Aber ich sage euch, was ihr lernen werdet, ist das, was ihr schon wisst. Es wird alles andere als geheim stattfinden.